Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Köln auf der Digitalmesse Demexco und ich habe die außerordentliche Ehre, vor mir zu haben Sascha Pallenberg, einen der Pioniere der digitalen Ökonomie, würde ich jetzt mal so pauschal sagen.
Ich glaube, das ist wirklich zu viel der Ehre. Wenn du Ökonomie ansprichst, in dem Fall, da hat das vielleicht damit zu tun, wie ich es relativ früh hinbekommen habe, digitale Inhalte zu monetarisieren und vor allen Dingen also einen Blog zu monetarisieren, aber auch meine Podcasts oder YouTube-Channels. Ich glaube, das erste Podcast habe ich dann 2007 gemacht. Mein YouTube-Channel ist aus dem Jahr, in dem YouTube entstanden ist, 2006. Und ich schreibe seit über 25 Jahren halt mehr oder weniger vermeintlich schlaue Sachen ins Internet. Zumindest denke ich natürlich immer, dass die unglaublich schlau sind. Wenn ich mir dann 5 oder 6 Jahre später die angucke, dann sehe ich einfach mit dem zunehmenden Alter, wie viele Dinge mir dann peinlich gewesen sind oder werden in der Retrospektive.
Aber das ist ja genau das, was uns beide so auszeichnet, dass wir beide begeistert sind von den Möglichkeiten, beide auch mal den Mund aufmachen und beide wissen, dass das Schnee von gestern ist und zwar relativ schnell.
Genau.
So sieht's aus. Und wir sind jetzt an einem ganz, ganz spannenden Punkt, wo eigentlich zwei Entwicklungen sind. Das eine, was mich interessiert natürlich, sind deine Erfahrungen aus Asien. Mhm. Das heißt also, sich andere Regionen anzugucken, wo es ganz anders läuft. Und das andere ist das, worüber jeder auf jeder Konferenz redet, wo in unserer Umfrage, der größten Umfrage im deutschen Dachraum, KI im Marketing ist das Thema schlechthin. Fangen wir mal mit dem Thema KI an. Was würdest du spontan sagen, was sind die wichtigsten Einsatzgebiete von KI im Marketing oder was verändert KI? Also jetzt außer der Content-Kiste, ja, das wissen wir alle, dass es im Content-Marketing relevant ist. Aber ansonsten, was ist so deine Einschätzung, wenn man so ganz offen fragt?
Deine Einleitung entspricht eigentlich einer ähnlichen Hype-Blase. Also was wir gerade erleben, jeder kennt den klassischen Gartner-Hype-Cycle. Wir haben schon so einen Peak-Hype erlebt bei KI. Tatsächlich sind wir gerade auf dem Weg nach unten, sehr, sehr abflauen, wenn wir uns anschauen, wie Adoptionsraten laufen, wie wenig Plattformen, nach oben drauf noch neue Userinnen und User gewinnen können. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem, was in der Automobilindustrie über gute 10 Jahre bezüglich des autonomen Fahrens erzählt wurde. Das hattest du so Ende der Nullerjahre. Tatsächlich ist eine Entwicklung, die in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen hatte, als unsere ersten Assistenzsysteme, ein Tempomat, General Motors hat in Mitte der 50er Jahre entwickelt. Die ersten vollautonomen Versuchsobjekte von Mercedes-Benz stammen aus Mitte der 80er Jahre. Fahrassistenzsysteme, BMW 7er, Mercedes-Benz S-Klasse, die über Tempomat, Abstandsmesser, Spurhaltesysteme auf einer Autobahn schon relativ gut fahren konnten, sind aus Ende der 90er Jahre. Um ganz einfach mal so zu erzählen oder die Story zu erzählen, wie lange es oft dauert, bis wir relativ sinnvolle Anwendungen bekommen und vor allen Dingen auch Dinge bekommen, die diesen Vorhersagen und den Versprechungen entsprechen. Wir haben übrigens immer noch keine vollautonomen Fahrzeuge auf unseren Straßen. 2020 ist die Automobilindustrie davon ausgegangen. Übrigens zusätzlich hat das natürlich auch eine ganze Menge mit Machine Learning, nicht nur eine ganze Menge. Diese großen Modelle, die dort genutzt werden, sind Large Language Modelle, sind große KI-Modelle. Wenn wir uns anschauen, wie das bei der KI sich entwickelt hat. Das erste Mal hatte ich tatsächlich sehr unbedarft damit zu tun, Anfang der 80er Jahre. Und zwar ELIZA. Das war ein System von einem US-deutschen Wissenschaftler, Josef Weizenbaum. Und der simulierte sehr, sehr simpel natürlich einen Therapeuten. Also du konntest einfach Statements gegeben, hat dann Fragen gestellt, hat die Sätze auseinandergenommen, okay, ich habe verstanden, Satzstruktur, Subjekt, Prädikat, Objekt, und hat dann einfach so ein paar lustige Sätze zusammengeschult. Dann hatten wir so Mitte, Ende der 80er Jahre die ersten Expertensysteme, die gefüttert wurden, tatsächlich größtenteils im medizinischen Umfeld. Und jetzt haben wir etwas erlebt, also ich kann mich daran erinnern, 2016 oder 2017 war ich bei Google auf der Google I.O., der Entwicklerkonferenz, und da sagte dann Sundar Pichai, der Google-CEO, pass mal auf, Mobile First ist gestern, jetzt ist AI First. Das war so ein Jahr, nachdem OpenAI gegründet wurde, das war 2016. Und 5 Jahre, bevor OpenAI zum ersten Mal mit ChatGPT öffentlich gegangen ist. Wenn wir uns anschauen, wo wir jetzt sind, was in den letzten 2, 3 Jahren passiert ist, dann ist es extrem schwer vorherzusagen, ich kann dir nicht sagen, was passiert, wenn wir uns in 12 Monaten hier wieder treffen würden. Ich kann dir tatsächlich nicht sagen, was in 2 Monaten oder manchmal sogar 2 Wochen passiert. Das ist ein riesengroßes Problem in einer Welt, wo durch den wahnsinnigen Zubau an Rechenleistung, durch den wahnsinnigen, diese Entwicklungssprünge, exponentiellen Entwicklungen bei solchen Modellen, die wir bekommen, sehr, sehr genau zu sagen, das und das und das, in die Richtung müsst ihr euch Gedanken machen. Das wird kommen. Weil morgen kommt einer um die Ecke und sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier ein Modell trainiert, das läuft auf meinem Smartphone und das ist 5-mal so performant wie aktuelle ChatGPT-Modell. Tatsächlich sind die Modelle, die wir heute auf unseren Smartphones laufen lassen, mit nur einem 20stel der trainierten Parametern performanter als ein ChatGPT von Ende 2022. Wie kann man das einsetzen im Marketing? Sorry, dass ich so weit ausgeholt habe, aber ich glaube, das ist zu verstehen.
Also deine Einschätzung interessiert mich natürlich, weil wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sagst du, wir sind eher schon, es hat nicht so richtig angebissen. Es hätte mehr schon zünden müssen.
Wenn ich hier durch die Hallen gehe, dann hat das bei wahnsinnig vielen Leuten angebissen. Wenn ich hier durch die Hallen gehen würde und sage, okay, wie viele Umsätze generiert ihr mit der ganzen Sache und wie profitabel ist die Nummer, die ihr gerade aufrätselt? Dann wird die Nummer ganz, ganz dünn hier werden. Hier geht es ja gerade um Marktpositionierung. Welche Tools habe ich? 99% von den Tools, die wir hier auch sehen werden, werden langfristig nicht überleben. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind hier in der großen Sandbox unterwegs. Es wird viel ausprobiert, es wird viel geschaut, wo können wir KI einsetzen. Wo bringt sie uns etwas? Und vor allen Dingen im Kontext des Marketings, was haben die Agenturen davon? Aber vor allen Dingen auch die Leute, die letztendlich das empfangen würden. Ich habe heute eine Rede gegeben, da habe ich einfach auch, glaube ich, viele Menschen traumatisiert, indem ich gezeigt habe, was für ein Wahnsinn mittlerweile im Netz unterwegs ist. Das große Problem, das die Marketingbranche im Digitalen im Moment hat, ist nicht mehr nur die reine Sichtbarkeit, sondern vor allen Dingen Relevanz. Wir leben in einer Zeit, wo mittlerweile wahrscheinlich gut über 60% des Internet-Traffics fake sind, wo die großen Gatekeeper und Plattformbetreiber auch sehr, sehr stark in Generative AI hinein investieren und Inhalte damit aufbauen. Ich habe unter anderem ein paar Beispiele von Facebook gezeigt und habe die Audience gebeten, wenn sie denn auf der nächsten Weihnachtsfeier bei ihren Eltern sind und sich um die Tech-Probleme kümmern müssen, die sich im Jahr aufgestaut haben, dass sie sich auch bitte davon überzeugen und ihnen auch zeigen, wo sie ihr Facebook-Konto löschen können. Und ich einfach Beispiele gegeben habe, sogenannte AI-Slops, wie viele Scammer und Betrüger vor allen Dingen so eine ältere Audience nutzen, um denen so Tränendrüsen-Content zu liefern, ne? Mein Vater ist gerade im Krieg an der Ukraine gestorben. Das ist das letzte Bild, was ich noch gemacht habe. Und übrigens, hier könnt ihr spenden. Und dann guckst du da drunter in die Kommentarspalten. Und du kannst ja aufgrund der Vornamen durchaus erkennen, aus welcher Generation die Menschen kommen. Ja? Und dann wird es schwierig. Also wie kann ich dagegen halten? Ebenso habe ich coole Sachen gezeigt, ne? Weil KI ist nicht kreativ. Also wie kann ich das im Marketing nutzen? Natürlich hilft uns KI dabei, wahnsinnig große Datenmengen zu verarbeiten, zu analysieren. Das Problem ist aber einfach daran, wir sind immer noch nicht so gut, dass die Ergebnisse ungeprüft genutzt werden können. Also die Leute, die glauben, ich drücke jetzt hier 2 Knöpfchen alles wird sich erledigt, die werden ein Problem bekommen. Deswegen gibt es auch schon die nächste Welle. Ne? Du hast ja diese Halluzinationen, damit du sagst, ja, alles gut. Jetzt kommt ja Agentic AI. Also wir haben unsere eigenen Agenten, die durchs Netz gehen und sich um die sammeln Informationen, packen Informationen dann in einer Excel-Tabelle und so weiter. Und ich muss um diese ganze Klickarbeit überhaupt nicht kümmern. Wir werden da jeweils hinkommen. Im Moment ist aber auch wirklich sehr, sehr viel noch eine ganze Menge Bullshitting, die da passiert. Eine ganze Menge Dinge, die ich brauche nur LinkedIn aufmachen. Dann ist mir relativ schnell klar, bei wem eine KI nochmal über den Inhalt geguckt hat, beziehungsweise den komplett erstellt hat. Zum Teil von Leuten, die sich zumindest über das gepimpte LinkedIn-Profil einen Expertenstatus vermitteln, ja, wo du sagen musst, all das, was du da gerade aufgelistet hast an Innovation, ist alles Bullshit. I'm sorry. Und wie kannst du so etwas schreiben? Glaubst du nicht, dass da mal jemand drüber kommt? Und das ist, glaube ich, das allergrößte Problem. Ich sehe das nicht als Bedrohung für die Branche an, sondern ich sehe es als eine riesengroße Chance für die Menschen an, die wissen, wie man Tools benutzt, die sie einordnen können und die letztendlich dann sagen können, okay, das können wir so nutzen und das lassen wir mal besser sein. Was mache ich also damit im Marketing? Ich kann tolle Sachen damit machen. Generative AI gibt uns natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten.
Was meinst du damit?
Ja, meine Mutter ist eine Künstlerin. Also die kann halt solche Bilder, wie wir jetzt hier gerade
vollziehen. Also Content generieren.
Ja, die kann solche Sachen.
Ja klar, machen. Content Generierung.
Ich kann das nicht.
Ja.
Ich habe da überhaupt kein Talent für. Hm. Aber ich habe durchaus eine lebhafte Fantasie. Und ich glaube, ich bin verdammt gut darin zu prompten. Also vorzustellen, was ich möchte, dass die KI visuell oder auch audiovisuell umsetzen kann. Ich glaube, da werden wir eine wahnsinnige Dynamik sehen an Menschen, die so etwas umsetzen. Genauso.
Also das haben wir jetzt schon. Wir haben ja eine Welle von KI-generierten Inhalten, ja. Egal ob das Bewegtbildinhalte sind, ob das Fotos sind, ob das Sound
die
ist.
Die sind zum größten Teil alle gleich langweilig und generisch sind, ne? Das ist das große Problem hier.
Genau.
Und deswegen habe ich auch mal gesagt, KI ist nicht kreativ. Und letztendlich ist es ein Tool. Also wenn wir sagen, wir möchten Inhalte erstellen, dann wird uns KI helfen. Wenn ich sage, wir möchten große Datenmengen verarbeiten, dann wird uns KI dabei helfen. Wenn ich sage, pass mal auf, ich habe Inhalt A, B, C, D, E. Die habe ich auf den Plattformen so und so ausgespielt. Wackel mal los und ordne das mal ein. Was hat mir denn hier am besten geholfen? Dann wird KI damit Resultate liefern. Und jetzt kommt wieder dieses Aber dahinter. Du musst dann jemanden da sitzen haben, der diese Resultate auch einordnen kann, der die Resultate verifizieren kann. Ich warne wirklich davor, zu glauben, dass all das, was da rauskommt, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist.
Ich finde es interessant, Sascha. Also wir sind jetzt am Ende meines Interview-Marathons hier.
Ja.
Und ich habe in der Reihe von Experten gesprochen. Ich habe ausdrücklich nur Menschen eingeladen, von denen ich glaube, dass sie wirklich eine fundierte Meinung haben. Und interessanterweise gibt es einige, die in die Richtung gehen, es wird alles anders, also volle Begeisterung, aber auch begründete Begeisterung, also mit Fakten begründete Begeisterung, was sich alles wo ändern wird. Und auf der anderen Seite gibt es bisher einen und jetzt mit dir zwei, die durchaus der ganzen Sache sehr kritisch gegenüberstehen und sagen, es ist eher ein bisschen overhyped. Also die einen sagen, da ist mit einer Begründung, da ist noch ein Riesending vor uns und das fängt gerade auch nur ansatzweise an und die anderen sagen, das Ding ist schon längst zu Ende und da wurde zu viel. Ich meine, wir sind uns einig, das Geld, was da reingesteckt wird in die AI-Firmen, also diese Milliarden und es sind ja nicht mehr Milliarden und Zehnermilliarden, redet keiner.
Millionen.
Es müssen 100, genau, es müssen ja schon irgendwie so vielstellige Zahlen sein, dass das völliger Bullshit ist, ist keine Frage. Und das mehr, wie du schon sagst, mehr Effizienz in diese AI, die, wir müssen nicht noch mehr Atomkraftwerke bauen, das kann nicht die Lösung des Problems sein.
Also nicht falsch verstehen, ne? Ich sage nicht, dass es ein Hype ist. Wie du völlig richtig sagst, wir haben so unfassbare Investments in dem Bereich. Ich glaube, das Allerwichtigste, was wir verstehen müssen, ist, wir leben in einer Welt, unsere Welt bezüglich digitaler Transformation, digitaler Entwicklung, Rechenleistung, Entwicklung war über Jahrzehnte sehr berechenbar. Das basierte vor allen Dingen auf dem Mooreschen Gesetz von dem Co-Gründer von Intel, Gordon Moore, der mal gesagt hat, pass mal auf, etwa alle 18 bis 24 Monate verdoppelt sich die Rechenleistung, die Anzahl der Transistoren, Effizienz und hast du nicht gesehen. Wenn du das ansetzt, diese Regeln, nachdem diese Industrien über all diese Jahre funktioniert haben, dann haben wir in den letzten 10 Jahren etwa bei diesen Architekturen, die ein Intel oder ein AMD einsetzen, die gebräuchlichsten auf unseren Laptops oder PCs, haben wir etwa eine Verfünf- bis Versechsfachung in den letzten 10 Jahren erlebt. Vergleiche ich das mit Nvidia, dem großen Treiber dieses AI-Booms, dann reden wir in den letzten 10 Jahren von einer Veracht- bis Verzehntausendfachung. Und dazu kommt noch, dass alle Rechenzentren damit voll, also wir bauen Rechenzentren zu, was wir gerade Nachhaltigkeitsaspekt angesprochen. Wir gehen davon aus, dass wir bis 2030 etwa nochmal den Energieverbrauch von Kalifornien benötigen, um diese Rechenzentren zu befeuern. Und dann wird es so schwer, solche Dinge einzuschätzen. Und ich glaube, dass ich einen relativ guten Blick darauf habe, wie die Roadmaps aussehen von diesen Herstellern. Aber es ist so schwer einzuschätzen, was macht man damit? Also es ist kein Hype, überhaupt nicht. Aber wir haben einen Hype erlebt. Also diese Sache, ChatGPT kommt raus, die Large Language Modelle, dann kommt ein Gemini, dann geht es in die Open Source Abteilung mit Meta, mit Llama und was es nicht alles gibt. Dann gab es so ein bisschen so einen DeepSeek-Schock mal eine Zeit aus China, der tatsächlich auch ein bisschen, der war tatsächlich ein bisschen overhyped, denn der basierte nicht darauf, dass die auf den 6-Millionen-Dollar-Kiste was wahnsinnig Tolles gemacht haben, sondern die haben sich über Singapur mal eben schön die ganzen Nvidia-GPUs geholt, ne, und damit einfach diesen Chip-Act der USA umgangen. Und übrigens bauen sie mittlerweile ihre eigenen Chips und versuchen jeden Experten abzuwerben und Entwickler abzuwerben, einfach eine eigene Infrastruktur, eine unabhängige zu machen. Wenn du dir das anschaust, was passiert ist nach dem ersten ChatGPT-Ding, wo ich trotz aller Faszination tatsächlich in meinem allerersten Artikel, den ich 2-3 Tage später nach dem öffentlichen Launch geschrieben habe, immer noch erklärt habe, Freunde, ne, das sind Large Language Modelle, Transformer, das ist ein White Paper, worauf einfach die Art und Weise basiert, wie das Modell einfach Eingaben aufnimmt, selbige verarbeitet. Das White Paper ist, glaube ich, von 2016, also auch ein Google-Mitarbeiter geschrieben. Haltet mal ein bisschen den Ball flach. Es ist alles toll. Ich habe viel über Traumökonomie gesprochen, die wir erleben werden, weil wir alles Mögliche simulieren können und generieren können. Die Frage ist immer, was ist danach raus gewesen? Übrigens, 5 Tage, nachdem das Ding rauskam, hast du die ersten Videos auf YouTube gesehen. 200 Euro am Tag mit ChatGPT verdienen und all diesen ganzen Scheiß, ne? Das Netz wird geflutet damit. Relativ konkrete Businessmodelle in dem Bereich kannst du, glaube ich, im Moment noch, also wo die auch wirklich richtig mit Geld verdienen, ne? Ist noch relativ rar gesät. Wir sehen das in der Forschung. Ist es sensationell, wenn es darum geht, Proteine falten oder du matchst verschiedene chemische Verbindungen. Du nutzt es in der Materialforschung. Das wird so irre werden. Ja? Und das ist schon irre. Das bietet uns riesige Vorteile, wenn es zum Beispiel Krebsbekämpfung in der Zukunft. Oder stell dir mal vor, wenn wir heute Abend uns anschauen, wie ist der Wetterbericht für morgen, ne, dann werden solche Wetterphänomene noch auf Superrechnern berechnet, die man auch Superrechner nannten. die dann irgendwo so Genauigkeitsgeschichten von 100 Kilometern haben. Ne? Ein NVIDIA hat eine komplette zweite Erde nachgebaut und berechnet zum Beispiel, wenn wir in Taiwan, wo ich lebe ja in Taiwan, Taifune haben und wir haben Fallwinde, die Hochhäuser herunter, die berechnen die auf ein Zehntel von einem Meter mittlerweile. Wir sind im Zentimeterbereich und damit haben wir die ganze Erde nachgebaut. Du siehst, wir werden riesige Sprünge erleben. Die Frage ist immer, was mache ich damit? Jetzt werden viele, viele sagen, meine Güte, die hören sich deinen Podcast an, denken sich, okay, dann hat er sich jetzt mal einen rausgeholt, der wird mal ein paar konkrete Beispiele nennen dafür. Ne? Das ist das riesengroße Problem. Ich kann euch hier nur Big Picture geben. Warum? Weil ich möchte, dass ihr euch tagtäglich damit auseinandersetzt. Ich möchte, dass ihr Plattformen ausprobiert. Ich möchte, dass ihr Tools ausprobiert. Und damit meine ich wirklich ausprobieren und nicht mal eben kurz 2-3 Minuten was eintippen. Resultat hat dir nicht gefallen oder du haust dann irgendwie 500 Seiten von irgendeiner Analyse eines Kundens rein und was rauskommt, fandst du nicht so toll und sagst, ah nee, ist alles scheiße, ich nehme den nächsten. Weil es war noch niemals so schlecht wie heute, wo ihr das zum ersten Mal probiert habt. Es wird jeden Tag so viel besser. Und deswegen kannst du im Moment nur wirklich sehr, sehr groß oder sehr, sehr weit rauszoomen, um fundamentale Entwicklungen sich anzuschauen, die diese Wirtschaft beeinflussen werden, die das Fundament für diese Wirtschaft schaffen werden. Vor einem habe ich tatsächlich Angst. Ich möchte nicht zu dystopisch rüberkommen. Ne? Aber ich glaube, und nochmal, wir sind so ein bisschen gerade auf dem Weg nach unten von dem Gartner-Hype-Cycle. Aber wir wissen ja auch, ne, dass der nächste Schwung ein relativ nachhaltiges Wachstum ist, wenn es denn dem entspricht, was Gartner sich da mal irgendwann mit ausgedacht hat und was bisher eigentlich verdammt gut hingekommen ist über die letzten Jahre. Ne? Es gibt etwas, was mir Angst machen will. Wir werden an einem Punkt kommen, wo KI insbesondere in Kombination mit Robotik, insbesondere natürlich auch mit diesen Agenten, von denen Sie alle gerade reden, natürlich eine fundamentale Auswirkung auf unseren Arbeitsmarkt haben werden. Und dann kommen wir an einem Punkt hin, also wir haben jetzt in Deutschland, glaube ich, eine Arbeitslosenquote 5% so etwa. Ich glaube so in etwa. Also das ist, ich will nicht sagen Vollbeschäftigung, aber wir haben hier 600.000 Stellen zu übrigens ist es ganz, ganz lustig, wenn du anguckst, wie viele Arbeitslose wir in Taiwan haben. Taiwan hat 23 Millionen Einwohner, Deutschland so 82 Millionen, sagen wir mal ein bisschen weniger als ein Drittel. Wir haben 240.000 offene Stellen. Das ist relativ gleich, obwohl Taiwan als Rückgrat der taiwanischen Industrie einfach schon einen Schritt weiter ist. Also aus dem industriellen und Produktionszeitalter hin ins Informationszeitalter sich bewegt hat. Also die suchen auch händeringend Menschen. Wenn KI an den Punkt kommt, wo wir erleben, dass diese Modelle und die Anwendungsgebiete so gut werden. Wir haben diese Halluzinationsgeschichten und so weiter nicht mehr. Wenn wir dann die Möglichkeit haben, das mit Robotik zu kombinieren, das heißt auch im Produktionsgewerbe einzusetzen, dann wird das dem Arbeitsmarkt wehtun. Und da werden viele, viele Arbeitsplätze wegfallen. Ne? Also vor ein paar tausend Jahren, wir sitzen ja hier in Köln, Köln, ehemalige römische Kolonie, als die Römer jetzt zum ersten Mal an die Tür geklopft haben, da haben sie halt Küfer und Steinmetzier gefunden. Das war so das klassische Berufsbild. Und ein paar Rheinfischer oder so noch. Ne? Und da hättest du gesagt, ja, das läuft ganz gut hier mit der Steinmetzerei. Irgendwann kam halt einer mal mit dem Presslufthammer um die Ecke und hat gesagt, hör mal, ich kann das jetzt hier 50 Mal so schnell machen wie du. Und wenn du noch ein bisschen Talent hast, sogar vielleicht noch besser. Wenn wir an diesen Punkt kommen, dann wird das Auswirkungen, nicht nur Auswirkungen haben, sondern dann habe ich ein bisschen Angst davor, dass wenn wir Arbeitslosenquoten in gewissen Branchen erleben werden oder gesamtheitlich über dieses Land von 10%, dass es dann auf uns zurückfällt, uns auf die Füße fallen wird. Ne? Weil 10% wird sich auf unsere gesamte Wirtschaft auswirken. Das Sozialsystem ist jetzt schon kaum bezahlbar. Das kann dann richtig übel werden und dann kann vielleicht auch dieser momentane Hype, den ich immer noch nicht als Hype ansehe, aber wenn wir auf die Börsen zum Beispiel gucken, dann ist es ein völliger Wahnsinn, ja. Wenn du da Papiere hast mit KGVs von 130 oder so, wo du denkst, meine Güte, wie viele Jahre muss ich warten, damit die einmal so viel Geld verdient haben, wie sie an der Börse wert sind. Das ist völliger Irrsinn. Dann könnte das tatsächlich uns richtig auf die Füße fallen. Deswegen, ich glaube immer noch, dass die Companies, die Firmen, die die Chancen erkennen, was KI uns bietet, die aber auch die Risiken verstehen und beides vernünftig einschätzen, jetzt im Moment Gewinner sein werden. Die ersten, die relativ klar sagen können, das sind hier die Vorteile, damit könnt ihr Geld verdienen, die werden halt was machen. Und nicht diejenigen, die dir hier sagen mit irgendwelchen Schildern, ich mache ja immer wieder Fotos, wenn ich hier so da durchgehe, ne? Und sagen, innerhalb von 24 Stunden 20% mehr Neukunden, 10% mehr Abschlüsse oder Umsätze und so weiter. Wenn ich das versprechen könnte, so etwas, dann weiß ich nicht, dann würden wir uns jetzt hier gerade, am Strand unterhalten. Ich hätte dich mit dem Privatjet einfliegen lassen für unseren Talk, ja, weil dann hätte ich hier ja die goldene Formel gefunden, wenn ich sagen könnte,
das erwartet niemand. Aber eine Einschätzung von dir ist eben sehr, sehr wertvoll und die Einschätzung eben beobachten, aber eben auch aktiv alles Neue ausprobieren, sich eine Meinung bilden. Das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, deine Empfehlung an die großen Brands.
Und voreingenommen rangehen, mit einer kindlichen Neugier, wie als wenn ihr euren ersten Computer ausgepackt habt oder euer erstes Smartphone bekommen habt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Objektivität gibt's ja bei niemandem. Wenn du zum allerersten Mal mit einem neuen Produkt konfrontiert wirst. Aber es einfach ausprobieren. Die Nummer geht nicht weg. Aber ich glaube, dass sie mittel- und langfristig viele, viele Verlierer generieren wird. Und wenn du dich jetzt nicht drum kümmerst, deine Claims hier abzustecken, dich mit der Nummer auseinanderzusetzen, wirst du leider auf der Verliererseite sein.
Das ist, glaube ich, ein wunderbares Schlusswort für dieses ausführliche Interview. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für die Geduld, die du hattest mit meinen Fragen und für die ausführlichen Antworten, die du gegeben hast.
Dankeschön.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.